Herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Webcast-Serie Dynamische Webseitenentwicklung mit ASP.NET. Mein Name ist Max Knoll, ich bin Developer Evangelist bei Microsoft Österreich. Im heutigen fünften Teil sehen wir uns Benutzerverwaltung an, sowie wie man eine Webseite bauen kann, die auch mit Benutzern umgehen kann, also Benutzerdaten speichern kann und sonstige Dinge. Im Rahmen unserer siebenteiligen Webcast-Serie insgesamt wollen wir Ihnen ja zeigen, was Sie brauchen, die Haupthandwerksmittel, damit Sie eine ASP.NET-Webseite bauen können. Heute eben der Fokus auf einerseits Security in ASP.NET, die Authentication und die Authorization, das sogenannte ASP.NET-Membership-System, die dazugehörigen Membership-Controls sowie das ASP.NET-Profiles-System. Beginnen wir mal mit der Security von ASP.NET. Prinzipiell ist es so, dass für die Security in ASP.NET mehrere Sicherheits-Gatekeeper existieren. Einerseits läuft ja ASP.NET im IIS, also in den Internet Information Services. Da gibt es schon mal eine IIS-Security, die die ersten Sicherheitseinstellungen trifft. Bereits dort kann man Authentifizierung setzen und Autorisierungsmechanismen hinterlegen. Dann gibt es in ASP.NET, im ASP.NET-Prozessmodell selber, auch noch eigene Authentifizierungs- und Autorisierungsmodule, die sogenannten HTTP-Modules. Und natürlich kann man auch eigene Security darüber noch implementieren, die zusätzlich zur eingebauten ASP.NET-Security noch eigene Abfragen macht. Die ASP.NET-Runtime ist eine Managed Runtime, also auf .NET-Framework basiert. Das heißt, innerhalb ASP.NET gilt auch die Code Access Security. Das heißt, wir haben für DLLs, die wir laden wollen, und andere Dinge auch die ganz normale Code Access Security, die angewandt wird. Wenn wir uns das Prozessmodell anschauen, ist ASP.NET arbeitet eigentlich im Endeffekt mit dem Betriebssystem zusammen, mit dem Operating System. Das heißt, alle unsere ASPX-Seiten liegen ja eigentlich in einem Dateisystem. Das heißt, zusätzlich zur IIS Security kommt ganz unten noch die Betriebssystem Security dazu. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Access Control Lists auf Dateien setzen, dann müssen wir natürlich auch beachten, dass der Benutzer des IIS, also IIS läuft ja unter unterschiedlichen Benutzern, dass dieser Benutzer natürlich auch im Dateisystem selber Zugriffsrechte hat. Das Ganze funktioniert übrigens so, jetzt rein einmal vom IIS, dem sogenannten Unmanaged Security Context, dass ASP.NET im IIS 6 und IIS 7 in einem eigenen Application Pool laufen kann. Das heißt, wir werden uns das im siebten Teil dann nachher bei IIS, wenn wir uns den IIS detaillierter anschauen, noch einmal ansehen. Aber es ist so, im IIS kann jede Webseite einen sogenannten Application Pool haben. Application Pool ist einfach ein Thread Pool, aber auch ein Benutzer, unter dem unterschiedliche Applikationen laufen. Das ist eine Applikationsisolierung. Und jetzt kann ich dann sagen, mein Application Pool hat einen speziellen Usernamen. Zum Beispiel der Standard wäre, dass jeder Application Pool als Network Service läuft. Dann muss ich natürlich sicher gehen, dass das Network Service auch Zugriff auf mein lokales Dateisystem hat, dort wo die Dateien drinnen liegen. Das heißt, im Dateisystem muss Network Service auch Lese- und Ausführrechte auf die jeweilige Datei haben. Beim IIS 7 sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Beim IIS 5 sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Beim IIS 5 gibt es noch kein Konzept der Application Pools für ASP.NET, sondern da ist es so, dass ASP.NET WorkerProcess.exe jeweils gestartet wird. Für jede Applikation gibt es eine ASP.NET WorkerProcess.exe-Datei und die läuft standardmäßig unter dem Usernamen ASP.NET. Das heißt, da ist einfach nur wichtig, dass der User ASP.NET Zugriff auf unsere Dateien hat. Ich kann dann in der sogenannten Machine Config hier auch das Prozessmodell definieren und kann sagen, unter welchem Usernamen und unter welchem Passwort mein ASP.NET laufen soll, in diesem Process Model drinnen. Wenn ich Username angebe, zum Beispiel Network Service, dann muss ich das Passwort auf Auto-Generate stellen, denn das Network Service und Network System, Network Service und Local Service, diese eingebauten Service Accounts, beide haben ja kein Passwort, das wir kennen. Das heißt, wenn ich Network Service oder Local Service verwende, dann muss ich das Passwort auf Auto-Generate setzen, sonst kann ich bei Username und Passwort eigene User bestimmen, unter denen irgendwelche Standard-User, unter denen die ASP.NET Runtime generell laufen soll. Auch bei ASP.NET im IIS5 kann ich das verwenden. Bei ASP.NET im IIS 6 und 7 ist eigentlich der Application Pool die bessere Wahl. Da kann ich nämlich dann wirklich pro Webseite, pro Applikation Permissions setzen, die ich dann auch für die Datenbank weiterverwenden kann zum Beispiel. Der sogenannte Managed Security Context in ASP.NET selber für die Webseitenbenutzer, da gibt es drei unterschiedliche Varianten, die man konfigurieren kann. In der Webconfig natürlich, über das Authentication Tag, kann ich einen Mode mitgeben und dieser Modus kann Windows-Authentifizierung sein, oft auch Integrated Security genannt. Die Integrated Security bewirkt, dass der normale Windows-User-Account verwendet wird. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel in einem Active Directory befinde, also in einer Enterprise-Umgebung, dann wird auch über NTLM hier mein Active Directory Domänen User Account verwendet. Zum Beispiel bei uns in der Firma haben wir das so, dass die meisten Intranet-Applikationen, die Reisekostenabrechnung, die anderen Applikationen, Zeitaufzeichnung, alle mit Windows-Authentifizierung funktionieren. Das heißt, ich muss mich dort überhaupt nicht anmelden, sondern wenn ich von einem Firmenrechner diese Intranet-Seite aufrufe, dann steht dort schon herzlich willkommen Max Knorr, weil die aufgrund des Active Directories mich authentifizieren und mein Domänen-User da mitkommt. Bietet sich die Windows-Authentifizierung eher an für Szenarien, wo ich eben Intranet-Seiten baue innerhalb einer Active Directory-Umgebung. Für Internet-Seiten will ich ja nicht jedem Benutzer, der da kommt, einen Domänen-Account anlegen müssen. Aus diesem Grund gibt es die Forms-Based Authentifizierung. Forms-Based Authentication heißt eigentlich nur, dass wir über ein Formular, wo wir zwei Textboxen haben, Username und Passwort, uns anmelden können. Das dritte ist Passport, die jetzt umbenannt in Live-ID-Authentifizierung. Auch die kann ich konfigurieren, indem ich Authentication-Mode auf Passport setze. Das Ganze wird in der web.config eingestellt und befindet sich in diesem Untertag System.web-Authentication. Jeweils der Anmeldemodus wird hier eingestellt. Um auszulesen, welche Benutzerin, welcher Benutzer gerade angemeldet ist, gibt es das I-Identity und das I-Principle-Prinzip in .NET generell. Das sind zwei Interfaces, I-Identity und I-Principle, die ich verwenden kann. Und für ASP.NET gibt es zwei Varianten. Ich kann http-context-current.user machen und bekomme da eine I-Identity zurück. Oder das andere wäre der Standardweg thread-current-principle. Das funktioniert ja im gesamten .NET-Framework, um auszulesen, welcher Benutzerin, welcher Benutzer ist gerade angemeldet. Dieser Managed Security Context, also I-Identity, die angemeldet ist, beeinflusst die Autorisierung, die Authorization in zwei Belangen. Einerseits die sogenannte URL-Authorization, die wir da rechts in dem blauen Kästchen sehen. Ich kann in ASP.NET gewisse URLs sperren und zulassen für gewisse Benutzerkreise, für andere wiederum nicht, über das Authorization Tag in der Webconfig. Das andere ist die Dateiautorisierung, wenn ich mit Impersonation arbeite, also wenn mein Dateizugriff nicht über den Webserver-User basiert, sondern impersoniert über den eingeloggten User, dann ist natürlich auch wichtig, dass dieser User auf das NTFS, auf die Datei Systeme Zugriff hat. Von der Windows-Authentifizierung her, um die zu verwenden, ist wichtig, dass man im IIS die Windows-Authentifizierung zuerst einmal aktivieren muss und dann die Web-Config auf Windows setzen muss, den Authentication Mode. Damit wird die Windows Authentication verwendet. Das ist übrigens auch der Standardmodus. Ich kann dann auch die Impersonation aktivieren, indem ich schreibe Identity Impersonate is true. Das bewirkt, dass alle Zugriffe, die passieren, also wenn wir auf eine Datenbank zugreifen und dort im Connection String Integrated Security verwenden, dass diese Zugriffe alle impersoniert werden und auch die Dateisystemzugriffe impersoniert werden, heißt, die passieren dann wirklich weitergereicht unter dem eingeloggten Windows-User. Das heißt, wenn sich jemand anmeldet als Max Knorr und dann einen Dateisystemzugriff macht und einen Datenbankzugriff macht und die Impersonation ist auf True gesetzt, dann funktionieren diese beiden Zugriffe jeweils in meinem Namen. Was ganz praktisch ist, wenn man in der Datenbank zum Beispiel wirklich per User Permissions hat oder in der Datenbank mitloggen möchte, welche Benutzer haben welche Abfragen getätigt, dann ist die Impersonation gemeinsam mit der Windows-Authentifizierung ein sehr wichtiges Feature. Das dritte ist, ich kann bei der Impersonation auch angeben, wenn ich, ist für die Forms-Authentifizierung vermutlich besser, das nennt sich Trusted Subsystem, dieses Pattern, könnte ich angeben, dass meine gesamte Webseite immer als ein gewisser User auftritt gegenüber der Datenbank. Zum Beispiel alle Zugriffe von der Webseite auf die Datenbank passieren immer als ein gewisser User. Dann kann ich Username und Passwort in der System Web unter Identity angeben. Impersonate is true und ich kann dann auch einen speziellen Usernamen angeben. Dann wird nicht der Windows-User weitergereicht, sondern wirklich jedes Mal der gleiche User für alle Website-Benutzer verwendet. So, in der ersten Demo möchte ich nur kurz einmal zeigen, wie das mit der Windows-Authentifizierung ist und wie man den Windows-authentifizierten User auch wirklich abfragen kann. Wechseln wir mal in unser Visual Studio hinüber. Ich möchte auch nochmal die Solution zeigen. Hier die Solution vom letzten Mal mit der Masterpage bereits und die About-Page, die kennen wir auch bereits vom letzten Mal mit diesem Layout hier. Ich habe die About-Page verändert. Ich habe hier jetzt noch ein sogenanntes ASB Literal Control dazugegeben. Das nennen wir Lit-Username. Lit-Username und dieses Literal Control ist einfach ein Platzhalter und davor habe ich noch geschrieben Ihr User. Das heißt, was wir jetzt machen wollen mit F7, gehen wir mal in den Code Behind und im Page Load können wir jetzt abfragen http://context.current.user, bekommen zurück einen iPrinciple, können hier isInRole abfragen, Administrators zum Beispiel. Befindet sich der angemeldete User in der Rolle Administrators. Wir können auf die Identity zugreifen und hier dann den Namen abfragen, zum Beispiel Identity Name. Und das gleiche geht genauso über Fred, Shift-Alt-F10, aus System.threading, Fred, Current, Principal.identity.name ist genau das gleiche. Wir nehmen jetzt den HTTP-Kontext und sagen this.litUsername. .text equals HTTP current user identity name und damit wird uns jetzt angezeigt, wer ist gerade angemeldet. Das nächste, was wir brauchen, schauen wir in die Web-Config hinein. In system.web gibt es hier den Authentication Tag und der Modus vom Authentication Tag ist bereits auf Windows gesetzt. Das heißt, wir haben die Windows Authentication bereits konfiguriert und wir schauen uns jetzt die About ASPX einmal im eingebauten Development Web Server an. Da ist die Windows Authentication standardmäßig schon enabled. Im IIS müsste man sie jetzt noch extra enablen und wir sehen schon, Ihr User ist mknor1 win7 gnome. Das ist mein lokaler Maschinenbenutzer. Ich arbeite jetzt nicht in einer Domäne gerade, sondern wirklich lokal. Und so sehe ich jetzt hier den lokalen Benutzer, kann den auslesen. Und vielleicht machen wir noch zusätzlich eine zweite Abfrage, ob wir in einer gewissen Rolle uns befinden. Gehen wir in die About ASPX und schreiben hier daneben, machen wir eine Klammer auf, Klammer zu, schreiben hin Admin, Doppelpunkt und fügen einen zweiten Literal hinzu. Literal. Und diesen Literal nennen wir Lit is Admin. Das Ganze machen wir nicht fett. Das heißt, wir formatieren hier, dass das nicht bold sein soll und sagen hier dann this.litisAdmin.text equals HTTP-Context oder nehmen wir jetzt mal Fred. Fred.currentPrinciple.isInRoleAdministrators toString. Das wollen wir da angeben. Dann bekommen wir in der About ASPX noch in Klammer dazu, ob wir gerade Administrator sind oder nicht. In dem Fall bin ich nicht als Administrator angemeldet auf der Maschine. Das heißt, Admin False steht dabei. Was auch ein bisschen an der User Account Control von Windows 7 liegt in diesem Fall. So können wir also die Benutzerrechte abfragen und hier anzeigen in der Webseite über HTTP-Context Current User oder über Fred Current Principal. Und wir können einerseits den Usernamen abfragen, wir können auch sagen, is authenticated, sind wir überhaupt angemeldet und sind wir als Administrators angemeldet etc. Also ganz normale Berechtigungsabfrage wie im normalen .NET Framework, auch hier möglich über den Security Context. Nun wollen wir Autorisierung umsetzen. Wir wollen für gewisse Webseiten Zugriffsrechte vergeben, für andere nicht. Wie bereits erwähnt, es gibt zwei Möglichkeiten, die dateibasierte Autorisierung. Dateibasierte Autorisierung funktioniert dann, wenn wir als Windows-User angemeldet sind, also wenn wir mit Integrated Windows Authentication arbeiten, wenn wir authentifiziert sind als Windows-User, können wir diesem Windows-User Zugriffsrechte auf das Dateisystem geben, über ganz normales NTFS. Und das ist die erste Möglichkeit der Autorisierung, Autorisierung per NTFS. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, wenn wir mit Forms-Authentifizierung arbeiten, also nicht mit Windows-Usern, sondern mit eigenen Benutzern, die wir über ein ASP.NET-Formular authentifizieren lassen, dann gibt es dahinter ja keine Windows-User, die dem entsprechen. Ich könnte jetzt Windows-User anlegen und die kompliziert mappen, macht aber eher wenig Sinn. Deswegen gibt es eine zweite Autorisierungsmethode, das ist die URL-basierte Autorisierung, die von ASP.NET kommt und die ist eben speziell für ASP.NET-Ressourcen gültig wie ASPX-Seiten. Diese URL-basierte Autorisierung schaut so aus, dass wir in einer Web-Config für den jeweiligen Folder, in dem wir uns befinden, also wir können auch in Unterverzeichnissen eine Web-Config anlegen und dort das Authorization setzen und dort mit Allow Roles oder Allow Users oder Deny Roles oder Deny Users Benutzer ein- oder ausladen können, dass die hier Zugriffsrechte haben oder nicht. Für die Forms-basierte Authentifizierung, die dann diese Autorisierungsmethode verwenden kann, muss man sich natürlich irgendwie einloggen können. Um das machen zu können, ist wichtig, wenn man AES verwendet, werden wir uns im siebten Teil dann nochmal anschauen, wiederum genauer, muss man die anonyme Authentifizierung enablen. Also es muss möglich sein, ohne Windows-Authentifizierung auf den IIS zugreifen zu können, dafür braucht man die Anonymous Authentication. Und in der Web-Config muss man das Authentication-Mode-Tag auf Forms umsetzen. Dann kann man in den Details von der Authentication konfigurieren, welche Seite ist die Login-Seite. Die sollte man dann auch bauen, die Login-Seite. Und was passiert ist Folgendes. Wir haben Forms-Authentifizierung mit einer Login-ASPX-Seite konfiguriert und wollen vom Client auf die MyPage-ASPX zugreifen. Wir haben also einen GET-Request auf die MyPage-ASPX. Die ASP.NET Runtime sieht, wir haben Forms-Authentifizierung und der Client war noch nicht da. Das wird erkannt aufgrund eines Cookies, das am Client gesetzt ist. Es gibt kein Authentifizierungs-Cookie am Client. Aus diesem Grund wird ein Redirect zurückgeschickt auf die Login-ISPX, weil wir die ja konfiguriert haben, also unsere Login-Page. Der Client ruft jetzt also die Login-ISPX auf und kann dort Username, Passwort eingeben. Das Username und Passwort wird mit einer Datenbank abgeglichen. Das können wir selber machen. Es gibt eine API, mit der ich zurückgeben kann, wir sind erfolgreich eingeloggt worden. Wie wir Username, Passwort validieren, obliegt eigentlich uns selber. Mit einer Datenbank zum Beispiel. Und wenn wir erfolgreich authentifiziert wurden, dann können wir am Client ein Cookie setzen, ein Forms Authentication Ticket, ein sogenanntes, und wenn der Client daraufhin noch einmal die MyPage ISPX aufruft, das wird automatisch nochmal redirected nach dem Login-Prozess in ASP.NET. Beim erneuten Aufruf, dann ist das Cookie gesetzt, die ASP.NET Runtime erkennt, der User ist authentifiziert und darum wird die MyPage ISPX aufgerufen und zurückgegeben zum Client. Dieses Forms Authentication Cookie wird am Client abgelegt und bei allem, was am Client abgelegt wird, ist natürlich immer das Thema, kann man das irgendwie hacken, kann ich ein Cookie verändern und so irgendwie mir einen Benutzer erschleichen, kann ich eine Ticket Replay Attacke machen, eine sogenannte, dass ich mit einem falschen Ticket Sachen nachspiele. Und um das zu verhindern, gibt es Security für dieses Cookie. Ich kann in der Forms-Authentifizierung einen Protection-Modus angeben. Der stärkste ist der All. All heißt, es wird sowohl validiert, ob das Cookie immer noch das gleiche ist. Also wenn ein Cookie zum Server geschickt wird, wird mit einer Checksumme verglichen, ist es noch das gleiche Cookie, das wir gesetzt haben. Und das zweite ist, es wird auch encrypted mit SSL, wenn wir wollen. Das heißt, man kann dieses Cookie dann am Client encrypted ablegen, um sicher zu gehen, dass damit nicht irgendwelche Veränderungen gemacht werden mit dem Cookie. Dafür wird übrigens der sogenannte Maschinenschlüssel verwendet, der in der machine.config abgelegt ist und der System Web Machine Key, der in dem Fall der SHA-1 Key, der da abgelegt ist, und der verwendet wird sowohl für die Validierung als auch für die Verschlüsselung. Schauen wir uns eine simple Forms-Authentifizierung in Aktion an. Und zwar nicht nur die Forms-Authentifizierung, sondern auch die Autorisierung wollen wir jetzt machen. Dazu haben wir eine Seite bereits, die wir nur für Benutzer zugänglich machen wollen, die Register ISPX. Schauen wir uns nochmal das Szenario an. Wir sind auf der Events ISPX. Und können uns hier Details zu einem Event ansehen. Und wenn wir uns die Event-Details ansehen, können wir hier auf Anmelden gehen. Zoomen wir mal ein bisschen hinein. Anmelden. Sobald ich auf Anmelden drücke, komme ich hier auf diese Register ISPX, wie wir sehen. Und die Register ISPX erlaubt mich jetzt anzumelden für dieses eine spezielle Event mit meinen Kontaktdaten hier unten. Ich möchte das Ganze... Und da oben steht übrigens schon Anmeldung für den User Gnome. Ja, also das ist wiederum die User-Daten, die hier verwendet werden. Ich möchte das Ganze jetzt so bauen, dass wir einerseits nicht mehr mit Windows-Authentifizierung arbeiten, sondern mit der Forms-Authentifizierung, dass wir eine Login-Page haben und dass man auf diese Register-ISPX nur dann kommt, wenn man auch wirklich angemeldet ist. Weil nur wenn man ein angemeldeter Benutzer ist, dann kann man sich für ein Event anmelden. Das heißt, wir bauen uns zuerst einmal einen neuen Subfolder. Wir sagen rechte Maustaste New Folder und nennen den Members und schieben nun einmal die Register ISPX in diesen Members Folder hinein. Das bewirkt jetzt noch nichts von der Authentifizierung her oder von der Autorisierung, aber die Register ISPX ist jetzt in einem Subfolder. Und wir können jetzt hier in diesem Subfolder ein neues Item hinzufügen. Eine ganz normale Web-Config. Und in dieser Web-Config können wir die Autorisierungsregeln festlegen. Suchen wir heraus die... ein neues Feature in 2010, die Suche da oben, Config, Web-Configuration-File, wollen wir nehmen, passt. Und jetzt ist es wieder weg, Web-Configuration-File aus C-Sharp natürlich. Web Configuration File, webconfig, legen wir an in diesem Subfolder. Anders als unsere Haupt-Webconfig hat diese Webconfig nicht mehr alle Grundeinstellungen, sondern nur zusätzliche Einstellungen für dieses Verzeichnis. Und da bietet sich jetzt Autorisierung an, Authorization. Und wir sagen Deny Users, Fragezeichen. Am Ende also deny users Fragezeichen heißt in dem Fall, dass alle anonymen User ausgeschlossen sind. Würde ich machen deny users Stern, dann wären einfach alle Benutzer ausgeschlossen. Ich könnte auch sagen deny users Stern und darüber allow roles administrators oder so etwas. Also es wird von oben nach unten abgearbeitet. Und wir machen jetzt einfach deny users Fragezeichen, also anonyme User sind nicht erlaubt, egal welche Rollen die Benutzer haben, wichtig ist, dass sie angemeldet sind. Würde jetzt funktionieren, weil wir derzeit mit Windows-Authentifizierung arbeiten und ich bin in der Windows-Authentifizierung angemeldet natürlich. Ich möchte es jetzt aber umstellen, Authentication Mode in der Haupt-Web-Config auf Forms-Authentifizierung. Der Authentication-Mode muss übrigens immer für die gesamte Applikation gesetzt werden, nicht nur für einen Subfolder. Heißt jetzt also, wir arbeiten mit Forms-Authentifizierung. Dann müssen wir hier einige Subschritte noch machen. Wir müssen sagen, Forms-Authentifizierung. Ich kann sie übrigens auch cookie-less machen, wenn ich möchte. Dann funktioniert das Ganze zum Beispiel über die URI oder so. Also Forms-Authentifizierung. Per Default würde ein Authentication Cookie verwenden, ich kann es aber auch genauso mit meinen Sessions genauso auch über die URL machen. Wir sagen jetzt Forms Authentifizierung und wählen eine Login URL aus. Die Login URL ist wellenlinie/login.asbx, also in unserem Root-Verzeichnis von der Webseite die Login-ASBX-Seite. Okay. Die müssen wir jetzt natürlich noch anlegen. Add New Item, Webform, Login.asbx. Wir haben eigenes Codefile dahinter und eine Masterpage. Add. Die Masterpage ist unser Site Master vom letzten Mal. Und wir haben jetzt hier in diesem Site Master mehrere Platzhalter. Gehen wir in den Design-Modus rüber. Mehrere Platzhalter hier und in den Platzhalter hinein wollen wir jetzt einmal schreiben Login und darunter machen wir was ganz Simples. Unser Login derzeit, ein simplifizierter Login, der basiert einfach auf zwei Textboxen, die wir hier haben. Oder einer Textbox derweil einmal. Wo haben wir sie? Textbox und daneben einen Button Login. Also wir machen jetzt so eine Trusted Login Zone. Wir haben also nicht wirklich ein Passwort, sondern es reicht, einen Usernamen einzugeben, dann ist man automatisch dieser User. Macht im Endeffekt noch nicht sehr viel Sinn dann für den Rest, aber für die kleine Demo reicht es einmal, den Rest sehen wir später. Login formatieren wir als ein Heading 2, dass das Ganze ein bisschen größer ist. Und das ist unsere Login ASBX. Wenn wir Login drücken, dann können wir jetzt den Code ausführen, der uns authentifiziert und wir sagen, wir trauen den Usern, wenn ich eingebe, ich bin der Max, dann ist garantiert, dass ich als Max angemeldet bin. Ich brauche dazu eine Klasse, die heißt jetzt, in Summen wir mal ein bisschen größer, die Klasse heißt Forms Authentication, Shift-Alt-F10, aus System Web Security. Und mit Forms Authentication dort kann ich jetzt auf mein Cookie zugreifen und kann zum Beispiel auch sagen Redirect from Login Page. Das heißt, der User wurde erfolgreich angemeldet. Da gebe ich an, welcher User wurde angemeldet. Den haben wir in Text, Username, Text gegeben. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, soll das Cookie persistent sein? Also wenn der Browser geschlossen wird, soll das Cookie dann auch noch da sein oder nicht? Wir sagen einmal nicht. Das ist, was normalerweise mit so einem kleinen Hakerl log me in permanently, ich möchte permanent angemeldet werden, gemeint ist. Wenn ich da sage true, existiert das Cookie, solange bis der Cookie Store gelöscht wird. Das heißt, wenn ich irgendwann am nächsten Tag wieder mich zur Seite anmelde, dann existiert die Anmeldung weiterhin. In dem Fall, sobald ich das Fenster schließe, wird das Cookie entfernt. Redirect from Login Page heißt, ich komme wieder zu der Seite zurück, auf die ich mich eigentlich anmelden wollte. Das heißt, wenn ich zur Register ISBX wollte, werde ich auf die Login ISBX umgeleitet. Sobald ich den Button klicke, werde ich als dieser User angemeldet und komme wieder zur Originalseite zurück. Redirect from Login Page. Das ist unsere Login ISBX und wichtig ist natürlich, auch ein Fehler, den man gerne macht, wichtig ist, die Login ISBX muss natürlich in einem Folder sein, wo alle User darauf Zugriff haben. Also im Members Folder darf sie nicht sein, weil da könnte ja dann nie ein anonymer User sich einloggen. Gut, wir eröffnen die Register ISBX View im Browser. Und was passiert? Wir werden automatisch zur Login ISBX weitergeleitet und sehen aber hier oben Login ISBX, Fragezeichen, Return URL is Register ISBX. Das heißt, es wird die Return URL gespeichert und wenn wir jetzt hier sagen Max Login, dann kommen wir wieder zurück auf die Register ISBX. Diese Methode Redirect from Login Page macht das. Und hier steht jetzt Anmeldung für Max. Okay. Wir machen ein neues Fenster auf, schließen das erste Fenster vom Je und sagen hier noch einmal Register ISBX. Wir kommen, ich muss alle Fenster schließen. Wir machen noch einmal das Fenster auf, Register ISBX. Wir kommen auf die Login-Page. Ich kann hier eingeben Peter Login. Dann bin ich als Peter angemeldet. Das heißt, ich kann jeweils die User angeben. Was jetzt noch fehlt natürlich, ist die Möglichkeit hier drinnen, nicht in der Register ISBX, sondern in der Login ISBX, müsste ich jetzt hier an dieser Stelle eigentlich checken, is the user really authenticated oder is the user valid? Und wenn der User valid ist, nur dann, sagen wir, Forms Authentication Redirect from Login Page. Es ist natürlich die Frage, wie machen wir diese Username-Passwort-Abfrage? Und das ist der nächste Schritt dann. Das war jetzt einmal die Forms Authentifizierung. Wichtig ist eben, eine Login Page zu bauen, in der Forms Authentication Redirect from Login Page aufgerufen wird, irgendeine eigene Validierungsmethodik drinnen zu haben und in der Webconfig Authentication-Modus auf Forms zu setzen, dort die Login-URL anzugeben und natürlich auch einen Folder zu haben, in dem anonyme User nicht erlaubt sind oder gewisse andere User nicht erlaubt sind. Wenn Deny-User Fragezeichen nicht da wäre, sind standardmäßig Allow-User-Stern aktiv und Allow-User-Stern bewirkt natürlich dann in dem Fall, dass wir gar nicht zur Login-Seite kommen. Also die Login-Seite wird nur da aufgerufen, wo ein Login nötig ist. Auf der Events ISBX zum Beispiel brauchen wir keinen Login, ganz normale Seite, Details. Und erst wenn wir jetzt hier auf Anmelden klicken, dann kommen das ist jetzt ein Fehler, weil hier linken wir noch auf die alte URL, die Work Register ISBX, das sollte man vielleicht noch suchen und ändern, weil ja diese Datei jetzt im Members Folder sich befindet. Gehen wir mal auf die Events ISBX und suchen wir hier drinnen nach der Register ISBX. Hier ist sie. Das ändern wir in Navigate URL, ändern wir in Wellenlinie / Members / Haben wir das noch irgendwo? Nein. Okay. View in Browser. So, hier ist die Seite Events ISBX, wir gehen auf Details, wir gehen auf Anmelden und kommen zur Login-Seite. Wir sagen, ich bin angemeldet als Max, Login, Anmeldung für Max zu diesem Event ist ab jetzt möglich. Gut, das war mal prinzipiell die Forms-Authentifizierung. Jetzt ist die Frage, wie können wir eine Benutzerverwaltung machen? Und für die Benutzerverwaltung können wir natürlich jetzt ein eigenes Benutzerverwaltungssystem aufbauen mit einer eigenen Datenbank, wo wir SQL-Statements absetzen oder wir können einen XML-File nehmen, was auch immer wir wollen. Es gibt aber in ASP.NET seit 2.0, also
mittlerweile schon zwei Versionen etwas, das nennt sich die ASP.NET Membership API. Und das ist genau das, das ist eine Benutzerverwaltung für Benutzer. Und diese Membership API wollen wir jetzt verwenden, das heißt, da müssen wir nicht selber uns um die Datenbankabfragen kümmern, sondern können das mithilfe der Membership API umsetzen. Die Membership API, das Membership System, bietet mehrere Dinge. Einerseits Benutzerverwaltung durch ein Website-Tool. Ich kann also über eine ASP.NET-Webseite Benutzer hinzufügen und löschen. So ein Admin-Tool für das Backoffice. Andererseits kann ich aber auch mit einer Membership-API die Benutzer jeweils auslesen. Es gibt dann eine Klasse, die heißt Membership-User. Und diese Membership-User-Klasse repräsentiert einen Benutzer und da sind alle Dinge konfiguriert. Das Ganze ist Provider-basiert, das heißt, wir können die Datenquelle flexibel konfigurieren. Ganz unten haben wir also unsere Datenquelle. Per Default gibt es Membership Provider für Access und für SQL Server. Ich kann aber auch eigene Membership Provider schreiben für SharePoint Membership, für XML Membership und diese Membership Provider greifen auf den jeweiligen Store darunter zu. Dann haben wir unsere Membership API, das ist die globale Klasse Membership, das ist eine statische Klasse, Membership.validateUser zum Beispiel kann ich da machen und ich kriege dann Membership-User-Objekte zurück. Darauf aufbauend gibt es dann noch ASP.NET-Controls, ein Login-Control, ein Login-Status-Control und andere Controls, die die Membership API verwenden. Wenn wir die Membership API verwenden wollen, gibt es einen Standard Store, das ist der SQL Server. Um die Membership Datenbank im SQL Server einzurichten, brauche ich die ASP.NET-REG-SQL-Exe und die installiert mir die Membership Datenbank im SQL Server. Dann muss ich meinen Provider konfigurieren in der Web-Config, das Ganze in diesem Web-Administrationstool noch einrichten. Und dann kann ich die Membership Controls verwenden. Membership Controls gibt es unterschiedliche. Es gibt ein Change Password Control, ein Create User Wizard Control, ein ganz simples Login Control. Login Name zeigt mir den Namen des Users an. Login Status erlaubt mir einloggen oder ausloggen. Login View ist auch sehr interessant. Login View zeigt mir entweder das oder das an. Es ist wie ein Multi-View-Control, das wir mal verwendet haben, zeigt entweder die oder die Darstellung an, je nachdem, ob wir angemeldet sind oder nicht. Und die Password Recovery ist auch für die Membership API als fertiges Control bereits mit dabei. Nun stellen wir unsere Forms-Authentifizierung auf das Membership-System um. Schauen wir uns also unsere Login-ASPX an und das erste, was wir machen, ist einmal diese unsichere Login-Komponente rauszuwerfen und zu ersetzen. Hier drinnen im Karteireiter Login, wo die ganzen Login-Controls sind, holen wir uns das Login-Control und ziehen das hier herüber. Zusätzlich machen wir darunter vielleicht noch ein Username vergessen oder so etwas. Ja, nämlich ein Password Recovery Control, das wir uns auch da hineinziehen. Die können wir jeweils automatisch formatieren, dass sie ein gewisses Layout haben. Wenn wir da draufklicken und sagen, na, falsch, auf das Control und hier sagen Auto-Format, können wir auch hier ein Format vorgeben, okay. Das Ganze ist auch Template-basiert, also das ist jetzt einmal ein fixes Layout. Ich kann aber sagen Convert to Template. Und dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze dynamisch zu verändern hier. Dass zum Beispiel hier statt Username und Passwort soll Passwort mit hartem T sein. Da unten ist das Passwort. Und vielleicht noch andere Controls dabei sein. Also das Ganze ist hier jetzt mit einem ganz normalen Template hinterlegt. Ich kann auch wieder Reset machen, dann komme ich zu diesem Standard-Template zurück. Genauso auch hier kann ich natürlich ein Template dafür dann verwenden. Das ist mein Login-Control, das ist mein Forgot-Password-Control und damit haben wir mal die beiden Controls. Die funktionieren automatisch mit der Membership-API. Nun müssen wir nur noch die Membership-API einrichten. Dazu suchen wir mal das Visual Studio Command Prompt öffnen das Ganze als Admin, Run as Administrator. Unter Windows 7 geht das übrigens auch mit Steuerung Shift Enter. Ah, das war jetzt das normale Command Prompt. Visual Studio Command Prompt. Steuerung Shift Enter. Ja, Run as Administrator. Und hier drinnen rufen wir jetzt auf ASP.NET_RegSQL. Jetzt kommt ein Wizard. Ich kann das Ganze auch automatisiert aufrufen mit Kommandozeilenparametern, aber der Wizard ist in dem Fall besser. Wir wollen eine neue Datenbank einrichten. Die Datenbank soll auf Local SQL Express laufen. Wir verwenden Integrated Security jetzt einmal und legen eine neue Datenbank an, die ASP.NET DB heißt. Fertig. Vielleicht legen wir eine zweite Datenbank an, die anders heißt. Die ASP.NET DB ist nämlich die Standard-Datenbank, die würde er von Haus aus verwenden. Ohne Konfiguration, wir nennen die jetzt Webcast-Users. Da ist es nämlich ein bisschen schwieriger, wenn wir eine Datenbank haben, die nicht ASP.NET DB heißt. Okay, wir gehen in die Webconfig hinein. Und in der Webconfig haben wir ja hier unsere Connection Strings. Und per Default gibt es hier bereits einen Connection String, der heißt Name ist gleich Local SQL Server. Der ist schon vorkonfiguriert. Ja. Und der Connection String zeigt auf Local SQL Express ASP.NET DB. Das heißt, wenn ich ASP.NET DB verwende, dann passt das. Dann brauche ich überhaupt keinen Connection String hinzufügen. Wenn ich nicht ASP.NET DB als Datenbanknamen habe, muss ich die Connection Strings löschen, alle mit Clear, und dann hier mit Add Name meinen eigenen Local SQL Server hinzufügen. In dem Fall sagen wir, die Verbindung ist Data Source equals Local SQL Express Initial Catalog equals Webcast Users Integrated Security equals SSPI. Wir verwenden also den Windows User Account mit der Impersonation, um uns hier anzumelden. Okay. Jetzt können wir das Ganze testen, indem wir hier oben im Projekt die ASP.NET Configuration Website öffnen. Das ist dieses Admin-Tool. Und in diesem Admin-Tool verifizieren wir nur, dass das passt und legen uns dann gleich einmal in der Datenbank zwei Benutzer an. Dieses Admin-Tool liegt übrigens auf der lokalen Festplatte, wenn es interessiert, unter C, Windows, Microsoft.NET, Framework 64, V2 und hier drinnen unter ASP.NET Web Admin Files. Also unter Windows, Microsoft.NET, Framework oder Framework 64, V2, ASP.NET Web Admin Files, das ist diese Web Application. Die kann man sich anschauen, wenn man will, im Source Code. Und wir sagen, wir wollen einmal einen Provider konfigurieren. Select a single provider, ASP.NET Provider, testen wir das Ganze mal. Successfully established a connection, passt. Wir gehen auf Home und sagen, in der Security legen wir uns jetzt neue User an, in diese Datenbank hinein, Create User. Legen uns einen User Admin an, pass@word1 bietet sich als gutes Testpasswort an, admin@asd.at, admin, ja, create. Ich könnte auch Rollen vergeben, also unterschiedliche Rollen für meine Benutzer anlegen, die sind aber derzeit nicht aktiv. Dann gibt es noch einen Max, der hat das gleiche Passwort, pass@word1. max@asd.at, max, ja, create. Somit haben wir zwei Benutzer. Wenn ich jetzt hier bei Security auch noch Rollen enable und Rollen hinzufüge, dann habe ich in meinem ganzen Benutzersystem auch noch Rollenauthentifizierung drinnen. Das brauchen wir jetzt aber nicht, sondern wir loggen uns auf der Event-ASPX-Seite ein. Also wir gehen mal auf die Event-ASPX-Seite eigentlich korrekterweise. Wir schauen uns die Event-Details an für die Mobile-Konferenz. Wir gehen auf Anmelden und Es funktioniert in dem Fall nicht, weil wir die Controls entfernt haben. Also ich habe auf der Login ASPX habe ich vergessen, sollte man das rauswerfen natürlich. Okay. Überhaupt die ganze Methode gibt es nicht mehr, weil mein Button ist ja weg. Machen wir nochmal die Register ASPX direkt auf. Register ASPX. Wir haben hier unser Login-Control. Die Styles passen nicht ganz. Die habe ich mit meinen eigenen Styles überschrieben, leider. Pass at word ans. Login. Anmeldung für Max. Das heißt, das System funktioniert und es arbeitet mit einer SQL-Server-Datenbank darunter. Jetzt haben wir noch zwei Schritte. Einerseits wollen wir jetzt ja eigentlich eine Registrierung machen für ein Event. Also eigentlich wird ja das aufgerufen mit Event-ID ist 3 oder 2. Event-ID oder war der Parameter ID? Ich weiß es nicht mehr auswendig, wie dieser Parameter war. Ah, ID ist gleich 2. Dann haben wir ja hier eigentlich ein Event und können uns jetzt als Max dafür anmelden. Schreiben also hier Max Knorr 26 Max at ASD.at und drücken Registrieren. Jetzt fehlen uns eigentlich noch zwei Dinge. Das eine ist, ich möchte diese Daten nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Ich möchte, dass die in meinem Profil gespeichert werden, in meinem Benutzerprofil. Das zweite ist, wenn ich Registrieren drücke, möchte ich, dass in der Datenbank, da haben wir eine Tabelle Registrations, da soll verknüpft werden meine User-ID mit der Event-ID, sodass wir nachher wissen, User Max ist angemeldet für das Event Nummer 2. Das sind die zwei Schritte, die uns noch fehlen, um diese Event-Anmeldung fertigzustellen. Beginnen wir mal mit dem Profile-System. Es gibt in ASP.NET etwas Eingebautes, das ASP.NET Profile System. Das ist für die Persistierung von Benutzerprofilen da. Ich kann also meine Benutzer nicht nur Username dort in der Datenbank abspeichern, sondern ich kann auch zusätzliche Eigenschaften definieren, wie eben Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail, was auch immer, und kann diese Daten auch in der gleichen Webcast-Users-Datenbank ablegen. Da gibt es eine Tabelle, die heißt Profiles, und die ist generisch gebaut. Das heißt, ich kann mein Profil beliebig konstruieren, wie ich möchte, und jedes Profil mit jeden Werten kann dort gespeichert werden. Zu konfigurieren. Das Ganze ist natürlich wieder Provider-basiert mit dem gleichen Provider-Modell wie auch die Membership-API und auch die Role-API ist. Die Profile-API ist aber konfigurierbar über System Web Profile und dort kann ich für mein Profil Properties angeben. Zum Beispiel, es gibt eine User-ID, die ist eine GUID, es gibt einen Namen, das ist der Standard, ein String, und es gibt ein Age, das ist ein Int 16. Die werden dann in der Datenbank abgespeichert und ich habe Zugriff auf dieses Profil in meiner Webseite. Wenn ich this.profile sage, kriege ich eine automatische Klasse, eine automatisch generierte Klasse zurück, die heißt Profile Common, und Profile Common wird aus meiner Webconfig heraus streng typisiert generiert. Das heißt, dort drinnen gibt es dann eine Property, die heißt Profile.name, und auf die kann ich zugreifen wie eine ganz normale Klasse mit Eigenschaften. Wenn ich ein Fremdprofil laden will, dann kann ich die statische Klasse Profile nehmen und sagen profile.getProfile für einen gewissen Benutzer. Es gibt dann auch anonyme Profile, also die Profile, wie wir sie derzeit verwenden, gelten nur für angemeldete Benutzer. Ich kann aber auch für anonyme Benutzer mir irgendwelche Einstellungen speichern. Das kann ich machen, indem ich zuerst in der Webconfig Anonymous Identification enablen muss, dass also anonyme Benutzer auch identifiziert werden. Also jeder anonyme Benutzer bekommt dann eine eindeutige GUID zugewiesen in der Session. Und diese eindeutige GUID kann ich dann verwenden, um jetzt das Profil in der Datenbank zuzuweisen auf einen Benutzer. Von dem kenne ich halt zwar nicht Benutzerdaten, aber es ist ein eindeutiger Benutzer. Damit Eigenschaften von meinem Profil für anonyme Benutzer auch aktiv sind, muss ich dann jeweils allow anonymous equals true auf diesen Eigenschaften setzen und nur diese Eigenschaften können dann für anonyme Benutzer verwendet werden. Schauen wir uns jetzt das Profil an. Wir wollen in der Register ASPX, wenn wir uns die hier ansehen, wenn jemand registrieren drückt, Vorname, Nachname, Alter und E-Mail in dem Profil speichern. Ist also Schritt 1, Vorname, Nachname, Alter, E-Mail müssen hier angelegt werden. In der Web-Config machen wir uns eine Section Profile, Shift-Alt-Enter, gehen wir mal in den Vollbildmodus und sagen Profile Properties Add Name equals First Name. First Name, Last Name ist die zweite Property. Dann haben wir noch ein Age. Das ist ein spezieller Typ. Type ist System.int 16. Und dann haben wir noch gehabt User ID. Das war System.guid. Und dann haben wir noch einen weiteren String, nämlich E-Mail. Das ist unser Profile. Fünf Eigenschaften. Wenn wir das Ganze jetzt kompilieren, Steuerung Shift B, ja, dann bekommen wir die automatisch generierte Klasse und in dem Register-Button.click können wir jetzt Sachen speichern, Save to Profile und in Page Load können wir die Daten vom Profile laden, Load from Profile. So, mit this.profile greifen wir darauf zu und haben hier age. Also fangen wir an. this.textVorname equals this.profile.firstname. Das Ganze, this.vorname.text natürlich. Okay. Das Ganze machen wir auch noch für lastname und für textNachname. Das Ganze machen wir auch noch für textEmail. Und für Profile E-Mail. Also man merkt, das sind alles streng typisierte Properties und Text Alter Text wird geladen aus Age to String. Okay. Und mit Membership.getUser kriegen wir auch den aktuellen Benutzer und können hier auf die sogenannte Provider User Key Eigenschaft zugreifen. Das ist die eindeutige GUID des Users. Und die legen wir uns sicherheitshalber im Profile an. Wir sagen, this profile.userid ist gleich die User-ID des angemeldeten Users. Das heißt, auch wenn jemand das erste Mal kommt und First Name, Last Name, E-Mail, Age alle leer sind, ist es trotzdem so, dass wir die User-ID anlegen können. Also User-ID legen wir an im Profil auf das, was vom User zurückkommt, der Provider-User-Key. Wenn wir auf Register drücken, Save to Profile ist genau das gleiche, nur in die andere Richtung. Nämlich, this Profile First Name ist die Textbox, this Profile Last Name, this Profile Last Name ist die Textbox und this Profile E-Mail ist die Textbox. Und this profile age ist die Textbox, aber konvertiert, convert to int 16. Damit speichern wir die ganzen Sachen im Profil ab. Und wenn jetzt jemand zu einem späteren Zeitpunkt kommt, dann werden die Felder wieder vorbefüllt. Schauen wir uns das mal an, ob das auch wirklich funktioniert. In unserer Register ASBX View in Browser. Username, admin, pass at word 1, remember me the next time, login, Vorname soll sein admin max, Alter 26, admin at admin.at, registrieren, herzlichen Dank für Ihre Registrierung, dann kommen wir nochmal auf Veranstaltungen, Details, gehen dann hier auf anmelden, so kommen wir wieder her und wir sehen, Admin, Max und die Daten werden zwischengespeichert. Und auch, wenn wir alle Browserfenster schließen und noch einmal öffnen, also die Sessions zerstört sind, die Daten werden über die Session hinweg am Server in einer Profildatenbank abgelegt. Das sind die Profile. Der letzte Teil, der uns jetzt noch fehlt, ist die wirkliche Registrierung. Die wirkliche Registrierung funktioniert so. Ich habe jetzt einmal das SQL Server Management Studio geöffnet. Wir haben hier eine Events.db-Datenbank und hier drinnen gibt es eine Tabelle Registrations. Und wenn wir uns die anschauen, Select Top 1000 Rows, dann haben wir hier drinnen eine Event-ID und eine User-ID. Und die User-ID ist unser Provider-Key, den wir gerade, diese GUID, die wir gerade hatten. Und die Event-ID ist die ID aus der Event-Tabelle. Also das ist einfach eine Verbindung zwischen dieser ID und dem jeweiligen Benutzer. Das heißt, wir wollen jetzt diese Verbindung in der Register-ASBX herstellen. Aus diesem Grund gehen wir mal in den Design-Modus und haben hier bereits eine SQL-Data-Source drinnen für die Event-Abfrage da oben. Wir holen uns jetzt eine zweite SQL-Data-Source. Aus Data holen wir uns eine SQL-Data-Source und konfigurieren diese Data-Source. Und wir sagen, diese Data-Source greift auf unsere Events-Datenbank zu. Da haben wir den Connection-String bereits hinzugefügt bei einem der vorherigen Webcasts. Wir greifen auf die Registration-Datenbank zu, auf diese beiden Felder Event-ID und User-ID. Und wir sagen Advanced, ganz wichtig, wir wollen Insert und Update und Delete-Statements dafür bauen. Next, Finish. Unsere Data-Source, die benennen wir noch um in Reg.ds. Das ist die Data-Source und zusätzlich haben wir noch einen Event hier, der heißt Inserting. Und was wir bei Inserting machen, ist die Daten zu befüllen. Das heißt, hier ist unsere Data-Source. Schauen wir uns die noch einmal an in der Konfiguration hier. Genau. Da sehen wir auch das Insert-Statement, Insert into Registration, Values, Event-ID, User-ID und hier haben wir die Insert-Parameter. Ein kleiner Trick noch. Der GUID-Parameter wird falsch hinzugefügt. Der GUID-Parameter wird immer als Object hinzugefügt. Da einfach den Type löschen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Den Type von der User-ID, von der GUID einfach löschen. So. Nun, sobald wir da oben den Register-Button klicken, sagen wir this.reg.ds.insert und führen damit das Insert-Statement aus. Zugleich wird unser Inserting aufgerufen, das Event, und wir haben hier noch die Möglichkeit, die Parameter von der Query zu verändern, e-Command Parameters, und da sagen wir jetzt addEventID equals this.query, this.request.querystring.id und das Ganze konvertieren wir auf einen int 16, convert to int 32 sicherheitshalber. Ja, also unser Query String wird zugewiesen dem Parameter EventID.value. So. Und einen zweiten Parameter haben wir auch noch, Parameters at userID.value ist gleich der Wert aus der Membership, also membership.getUser.providerUserKey. Und das Ganze wiederum auf GUID gecastet, damit das auch funktioniert. Und somit haben wir die Registrierung dann abgeschlossen. Das heißt, wir rufen hier auf reg.ds.insert und setzen in DataSource.inserting die Parameter. Gut, wollen wir das mal probieren, ob das jetzt wirklich funktioniert. Wir müssen uns also jetzt die Seite einmal neu kompilieren. Wir rufen die Events ASBX-Seite auf. Wir schauen in die Datenbank hinein, die Registration-Datenbank, Select Top 1000 Rows ist leer, ausgezeichnet. Wir wählen das Event .NET Open Space aus, das morgen beginnt, und sagen Anmelden für den .NET Open Space. Können Sie übrigens immer noch auf www.codefest.at, da kann man sich immer noch anmelden. Wir sehen wiederum die Daten, Admin, Max und so weiter. Wir sagen Registrieren. Herzlichen Dank für Ihre Registrierung. Wir schauen in die Datenbank hinein und sehen, Benutzer mit der komischen GUID hat sich angemeldet für das Event Nummer 3. Das heißt, wir haben die Event-Registrierung abgeschlossen. Zusätzlich wieder zurück zu den Veranstaltungen. Ich melde mich auch noch für die Mobile-Konferenz an, die leider schon war. Aber das hindert mich nicht. Anmelden. registrieren. Herzlichen Dank für Ihre Anmeldung. Sehen wir, eine zweite Anmeldung ist in der Datenbank aufgetaucht. So, und natürlich können wir auf die gleiche Weise auch das Ganze abfragen. Das wird jetzt der letzte Teil sein. In der Events ASPX wollen wir jetzt noch anzeigen, standardmäßig steht hier, folgende Veranstaltungen finden für Sie statt. Ich möchte jetzt hier drinnen in der Events ASPX auch noch eine Liste haben von Veranstaltungen für mich speziell. Und das ist ein angemeldeter Benutzer. Die Events ASPX kann aber jeder ansehen, egal welcher Benutzer. Das heißt, wir brauchen hier ein spezielles Control, das sogenannte Login View Control. Login View Control hat zwei Templates, das Anonymous Template und das Logged In Template. Das Anonymous Template lassen wir leer. Das Logged In Template soll nur, wenn jemand angemeldet ist, jetzt schreiben, Ihre Angemeldeten oder Sie sind angemeldet für Doppelpunkt. Und dann, wir lassen die Visualisierung jetzt möglichst gering, kommt da einfach ein Repeater hinein und dieser Repeater soll die Abfrage machen. Da brauchen wir eine neue Data Source für den Repeater und bauen uns eine Query, die ich übrigens schon vorbereitet habe, weil die ein bisschen schwieriger ist. Diese Query hier mit einem Join holen wir uns alle Events für einen gewissen User heraus. Wir sagen eine Data Source zu einer Datenbank, die heißt regEventsDS. Okay. Die ist zur EventsDB-Datenbank die Verbindung. Wir holen einmal jetzt alle, wir machen einen Custom-Text, machen wir es so gleich. Das ist das Select-Statement. Select E Stern from Events, Registrations, da machen wir das Join und da sagen wir nur dort, wo User-ID dem übergebenen Wert entspricht. Wir sagen User-ID, der Parameter, der kommt aus dem Profil und zwar dort von User-ID. Das heißt, in der Query wird an dieser Stelle da unten jeweils die GUID eingesetzt. Next, Finish. Wir haben die Query fertig, schauen wir uns das Ganze noch einmal an im ASPX, weil es gibt auch hier wieder das gleiche Problem. Na, gar nicht einmal. Profile Parameter, Name ist User-ID, Property Name ist User-ID. So, damit haben wir das Ganze, schauen wir uns das einmal an. Dann hier der Repeater fehlt noch, da brauchen wir ein Header-Template. Header-Template von dem Repeater ist UL, eine Unordered List und Footer-Template von dem Repeater ist Ende der Unordered-List. Das heißt, das haben wir ja bereits einmal gesehen, wir bauen uns eine Unordered-List zusammen mit einem Item-Template und das Item-Template heißt einfach List-Item, ne, nicht Link-Button, LI und dazwischen wird mit Raute Eval ausgegeben Title. Das heißt, wir rendern uns eine Liste von Events und zeigen jeweils den Title an. Gut. Öffnen wir die Events ASPX. Und weil wir angemeldet sind bereits, sehen wir, Sie sind angemeldet für mobileconference.net OpenSpace 2009 und ich kann mich noch für weitere Konferenzen anmelden, wenn ich jetzt das MSDN Briefing dazu nehme und hier sage anmelden, habe ich wieder hier meine Profile-Daten, die ich übrigens ja auch verändern kann. Registrieren und wenn wir wieder zurückgehen auf Veranstaltungen, sehe ich jetzt hier drei Konferenzen, die angemeldet sind. Wenn ich nochmal auf Details und Anmelden gehe, dann sehe ich natürlich hier die Profildaten neu. Das heißt, wir speichern jetzt Daten ab, nicht mehr wie ursprünglich in der Session. Das heißt, unsere Daten sind nicht mehr nur auf einer Seite da und sobald man das Browserfenster schließt, sind sie weg, sondern unsere Daten sind wirklich persistent gespeichert. Wenn man in einem Tag wiederkommt, sind die Daten immer noch da. Liegt daran, dass wir die Anmeldungen in einer eigenen Tabelle speichern, wo wir die Membership-Daten verbinden. Die GUID, die Membership-GUID verbinden wir dort mit der Event-Datenbank. So kann ich also die Membership-Daten von ASP.NET mit meinen eigenen Custom-Daten verbinden. Welcher Benutzer ist für welches Event angemeldet? Und diese Profile-Daten hier, also hier mein Name und so weiter, das speichern wir in der ASP.NET Profile Datenbank ab. Damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Webcasts angekommen. Unsere heutigen Themen:
Security in ASP.NET. Wie sieht das aus mit Authentifizierung und Autorisierung? Forms-Authentifizierung für Internet-Applikationen mit einem eigenen Fenster, mit einer eigenen ASP.NET-Seite, wo ich Username, Passwort eingebe. Die User kommen aus der Membership-API. Das kann eine SQL-Datenbank sein, die ASP.NET automatisch generiert. Es können aber auch eigene Datenquellen sein über Provider. Es gibt in dieser Datenbank, die man mit ASP.NET Underline RegSQL erstellt, nicht nur die Membership-Datenbank, es gibt auch eine Rollendatenbank, eine Profildatenbank, wo wir eigene Profile anlegen können. Die muss man über die Webconfig, über Profile konfigurieren. Da kann man eigene Profile-Properties angeben und kann so Profile zusätzlich zu den Benutzerdaten ablegen. Das Ganze, Membership, Role und Profile API sind natürlich Provider-basiert, das heißt standardmäßig SQL-Server-Datenbank. Ich kann aber jeden anderen Provider implementieren. Für das Membership-System haben wir dann auch die Controls verwendet, also das Login-Control, das Login-View-Control, das mir je nachdem angemeldet oder nicht angemeldet, Admin oder nicht Admin, andere Inhalte anzeigt. Das Recover-Password-Control haben wir jetzt nicht verwendet, aber es ist zumindest schon einmal drinnen in der Seite. Und so haben wir eigentlich alles gebaut, was man für Benutzer braucht. Um zu unserer eigenen Datenbank die Verbindung herzustellen, haben wir die GUID vom Membership API System verwendet und das in unsere eigene Datenbank als Relation eingetragen. Damit herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sind am Ende des fünften Teils unserer Webcast-Serie Dynamische Webseiten entwickeln mit ASP.NET angekommen. Nächste Woche sehen wir uns wieder zum sechsten Teil ASP.NET Ajax, wie man Web-Applikationen durch asynchrones JavaScript und XML, kurz Ajax genannt, schneller und responsiver, also schneller reagierend machen kann. Herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.